begrüße euch auch alle ganz herzlich, wünsche euch noch ein reich gesegnetes neues Jahr und dass ihr viele, viele gute Erfahrungen mit dem Herrn macht. Das ist das Allerwichtigste. Und mir wird immer mehr bewusst, dass es nicht darauf ankommt, wie gut es uns in der Welt geht, sondern was wir in Gott sind, dass wir seine Kinder sind. Und das bleibt, und egal, wir wissen, die Welt wird irgendwann zugrunde gehen. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Er sagt, dass er wiederkommt. Er spricht vom Ende. Aber für Gottes Kinder ist es nicht das Ende, sondern es geht weiter. In seinem Namen. Ich habe heute ein Thema für euch. Da muss ich zugeben, da habe ich schon letzten Sonntag drüber gesprochen in Pfullingen. Und da habe ich euren Pastor mal gefragt, was wir predigen, was hat er gesagt, ist egal. Dann habe ich gesagt, okay, ich überlege mal was, weil ich mag es eigentlich nicht, eine Predigt zweimal zu halten. Weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich weiter bewegt. Und der Klaus war am Sonntag auch da, der darf mich dann korrigieren. Wo ist er denn? Immer noch da? Klaus Schneider-Henning ist gerade raus, ja. Da hat es schon mal gehört und er kann mir dann ergänzen. Wenn ich irgendwas vergesse. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und es soll lebendig sein, es soll wirksam sein, es soll schärfer sein wie ein zweischneidiges Schwert, nicht zum Drohen, sondern um das wegzunehmen, was uns von dir trennt, Herr. Und wir möchten auf das hören, wir möchten in deiner Gemeinschaft sein, wir möchten dieses Jahr erleben aus deiner Gemeinschaft heraus und nicht aus den Sorgen der Welt heraus. Herr, wir danken dir, dass du lebendiges Wort für uns hast und wir preisen und ehren dich dafür. Amen. In Pfullingen sind wir heute Nachmittag in der katholischen Kirche zum zweiten Mal. Wir haben ja keine Heimstätte irgendwo und da hat sich jetzt ergeben durch Corona, da hat es 85 Plätze, dann können wir als Gemeinde zusammenkommen. Und die Kinder dürfen im Nachbargebäude in der evangelischen freien Gemeinde sein. Und so sind wir alle sehr gut versorgt. Und sonst versuchen wir auch in der Seestraße zu sein. Sonntags morgens, ein Teil ist unten, also gerade anders wie bei euch. Ne? Da ist unten dann der Gottesdienstraum und oben der zweite. Und dann klappt das auch ganz gut. Heiligabend haben wir 2 Tage vorher noch nicht genau gewusst, wo wir den Gottesdienst feiern dürfen. Und dann hatten wir uns überlegt, gehen wir in die Seestraße, aber kommen immer so viele Leute Heiligabend, da müssen wir wieder welche nach Hause schicken und so weiter. War nicht möglich, das alles so schnell zu organisieren. Und dann hat 2 Tage vorher haben wir die Möglichkeit gehabt, in einer Schafhalle zu sein. Die ist ganz neu gebaut worden. Ich hätte beinahe Schafstall gesagt, aber das stimmt nicht. Also ein bisschen größer. Die ist ganz neu gebaut worden und einer aus der Gemeinde kennt den Bauer und hat uns dann Bescheid gegeben, hat gesagt, hey, der hat ganz neue Schafhalle gebaut, das wäre doch was, da könnten wir doch vielleicht hin. Da habe ich erst überlegt, wie sollen wir das alles schaffen, auch technisch und so. Und dann hat er uns gesagt, ja klar, dürft ihr rein, da war noch nie, alles noch schön sauber, komplett neu, alles wunderbar, Riesenhalle. Und dann waren wir die ersten Schafe, die Halle benutzen durften. Und das war so großartig und hat so viel Freude gemacht in diesem Riesending. Da konnten wir alle schön unseren Abstand halten, hatten Platz und alles hat wunderbar geklappt. Und Gott überrascht uns immer wieder. Das haben wir jetzt die ganzen 2,5 Jahre schon, ja. 2 Jahre jetzt, ja, wird's bald, erlebt, wo wir keine eigene Räumlichkeit haben, wie Gott uns immer wieder versorgt. Warum es letzten Sommer so schön war, immer sonntags, das lag daran, dass wir draußen unsere Gottesdienste gemacht haben. Dann wisst ihr das auch, im Schulhof konnten wir unsere Gottesdienste feiern, immer sonntags vormittags. Einmal, glaube ich, 12, 13, 14 Mal in einem Stück, weil immer sonntags schönes Wetter war. Und so versorgt uns Gott. Und das müssen wir festhalten. Auch wenn man selber nichts bringen kann. Und wir brauchen auch nichts selber bringen. Er versorgt uns und er sorgt für uns. Und er wird es auch im neuen Jahr tun. Als Maria und Josef mit ihrem Kind in den Tempelbereich kamen, in den Vorhof, geht der alte Simon auf sie zu, segnet sie, sowohl Josef als auch Maria, das Kind, und weissagt über sie. Und in Lukas 2, Vers 34 heißt es dann, dass Simeon Maria segnet und zu ihr sagt, siehe, dieser, also dein Sohn, ist bestimmt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Eine ganz interessante Aussage macht er. Er segnet sie. Diese ist bestimmt, das ist sein Auftrag, zum Fall und Aufstehen. Das ist schon eine harte Aussage eigentlich, zum Fall und zum Aufstehen. Einfach zu Gericht und zu Gnade. Und das über ein Kind, das gerade mal Bäh sagen kann. Und er sagt ja dann auch zu ihr, auch durch dein Herz, durch deine Seele wird ein Schwert gestoßen werden. Und auch für dich wird es schwierig werden, sagt er damit. Und das haben wir erlebt oder hat sie ja erlebt, wenn du deinen Sohn am Kreuz siehst, unschuldig. Was muss das für Auswirkungen haben in einem Mutterherzen? Und es geht aber ja viel weiter. Zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dem widersprochen wird. Er sagt nicht, dem alle zujubeln, sondern dem widersprochen wird. Das ist kein guter Auftakt für eine Lebensbotschaft. Ihm wird widersprochen werden. Fall und Aufstehen vieler in Israel. Natürlich geht es immer von Israel in die ganze Welt. Denn er ist ja gekommen, es fährt dann auch fort und sagt, auch dass dieser zum Heil und zur Rettung für alle Völker bestimmt ist. Das ist seine Bestimmung. Aber wenn er zur Rettung bestimmt ist, dann werden auch die, die sich nicht retten lassen, zum Fall bestimmt sein. Es wird also kein gutes Ende haben. Und diese Aussage, die hat mich ganz, ganz stark, ganz neu bewegt. Er wird ein Licht sein, das die Nationen erleuchtet, fährt er dann fort. Es erleuchtet die Nationen und dann gibt es ganz viele, die sich davon abwenden und sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen, auch gerade als Gotteskind nicht. Ne? Aber das ist der Zustand unserer Welt. Bis auf den heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Jesus kam nicht als großer Held, sondern er kam als Retter. Und wisst ihr, ein Retter ist immer ein Diener. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ein Retter dient einem anderen. Er kam nicht als der große Titelsammler und König und mit Pracht. Aber er kam als Retter, um dem zu helfen. Weißt du, ein Retter, der kann nicht mit einer Krone und mit 1000 schicken Klamotten, der muss sich allem entledigen, dass er dem helfen kann, der errettet werden muss. Und so kam er. Und so kam er auch zu uns. Auch in mein Leben kam er als Retter. Fall und Aufstehen heißt Verderben oder Gnade. Der Apostel Petrus zitiert einen Ausspruch aus dem Propheten Jesaja. Das finden wir im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Und da zitiert er Jesaja und sagt, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer auf ihn vertraut, das heißt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und Jesus ist dieser Eckstein. Das hat Jesaja mehrere hundert Jahre vorher prophezeit. Das, was hier jetzt auch Simeon praktisch bestätigt. Er wird sein für die einen, die wird erheben, werden aufstehen und für die anderen, die werden zu Schanden werden. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Wird nicht zu Schanden werden. Das heißt doch umgekehrt, wer aber nicht vertraut, der wird zu Schanden werden. Das ist die Botschaft, die gehört dazu. Wenn wir immer vom lieben Gott reden, dann meint die Leute, ja, ist alles in Ordnung. Natürlich ist Gott Liebe, sonst hätte er nicht den Retter gesandt. Aber ein Retter ist doch dazu da, einen Menschen zu retten, aus seiner Todesnot, aus seinem Elend. Er kann sich nicht mehr selber helfen. Aber wenn jetzt der gerettet werden soll, sagt, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Geh weg. Dann liegt es so in der Verantwortung dieses Menschen, dass er untergeht. Oder dass er abstürzt oder dass er verloren geht, egal aus welcher Not er gerettet werden muss. Es liegt dann in der Verantwortung des Einzelnen. Um uns herum sterben viele Leute. Nicht an Corona, sondern an Unglauben. Und das ist die Krankheit unserer Welt. Das ist die Seuche dieser Welt. Die macht die Leute zugrunde. Die richtet die Menschheit zugrunde. Und das ist das Elend. Und dem dürfen wir und sollen wir entgegenstehen. Für die einen zum Fall, zu Schanden werden, umkommen. Für die, die nicht glauben, ist er ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernis. Andere Übersetzungen sagen, ein Anlass zur Sünde, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Dieser, der da kommt, der so viel Gutes tut, viele stoßen sich an ihm, wenden sich von ihm ab. Ist er praktisch ein Anlass zur Sünde. Und so war es schon während seines Lebens. Ablehnung bis zu überschäumender Wut und diesem völlig irrationalen Geschrei kreuzigt ihn. Das kannst du mit dem Verstand nicht erklären. Dass da Menschen stehen und sagen, den wollen wir nicht. Bring ihn um, der stört uns nur. Und was hat er alles Gutes getan? Er hat Tote auferweckt, hat Kranke geheilt, hat Sündern vergeben, hat Verletzten, auch der Seele verletzten Menschen wieder Hoffnung gegeben. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und ihr Lieben, das gilt bis auf den heutigen Tag. Das ist die Realität, das ist auch unser Umfeld. Auch wenn wir uns immer noch christliches Abendland halten. Deutschland ist ein völlig verheidnisches Volk geworden. Völlig. Das müssen wir einfach realisieren. Auch wenn manche Leute noch zwei Kirchenlieder kennen oder Stille Nacht. Das rettet mich aber nicht. Wenn ich dann morgen schon wieder alles vergessen habe, was hat er Gutes getan? Und er wurde ausgestoßen. Er nahm sich der Schwachen an. Er richtete die Menschen auf. Und im Ergebnis sagen sie nachher, wir wollen ihn nicht, wir wollen ihn nicht. Er kam als Licht in die Welt, aber die Menschen liebten mehr die Finsternis als das Licht. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Wenn wir nach Pfingsten schauen, die Apostel predigen und Tausende kamen zum Glauben, empfangen neues Leben und gleich regt sich Widerstand. Anstatt dass sich die Leute gefreut haben, Mensch, jetzt sind ein paar Gauner bekehrt. Jetzt geht es uns besser als Gesellschaft, wäre doch herrlich, oder nicht? Nein, das Erste ist, das dürft ihr nicht. Haltet den Mund, redet nicht von diesem Jesus. Und als sie dann doch weiter reden, dann sagen sie, haben wir euch nicht verboten von diesem Jesus. Der ist gefährlich nämlich, dieser Jesus. Der zeigt uns, wie es in unser Leben aussieht. Und sie verbieten es und sprechen Drohungen aus und werfen sie ins Gefängnis, geißeln sie auch. Aber sie konnten das Evangelium nicht aufhalten. Es ging einfach nicht. Und bis Jesus wiederkommt, kann niemand das Evangelium aushalten. Auch wenn sie versuchen, überall auf der Welt die Gemeinde Jesu förmlich auszurotten, kann niemand aufhalten. Das, was Gott versprochen hat, das hält er auch. Und er wird uns in seine Herrlichkeit rufen, egal wie die äußeren Umstände sind. Und so wird es sein, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Wisst ihr, wir machen heute Ferien in Ländern, wo Christen aufs Schärfste verfolgt werden. Auch als Christen machen wir das. Mir ist egal, wo ihr Urlaub macht, es geht mich überhaupt nichts an. Aber mir ist das nur einmal so groß aufgefallen. Wir schauen die Prospekte an und sagen, wow, da gehen wir hin. Wir können in jede Ecke der Welt. Hauptsache, wir bringen das Geld hin. Aber während wir irgendwo am Strand sitzen, sitzen unsere Geschwister im selben Land im Gefängnis, weil sie als Jesus glauben. Und wir denken gar nicht dran. Weil wir so fixiert sind auf unsere Freiheit, die wir haben. Aber ich sage euch, das ist nicht normal, die Freiheit. Das ist außergewöhnlich. Und wir merken auch, dass diese Freiheit versucht wird, immer enger zu werden. Dass man immer mehr versucht, das Christentum aus der Gesellschaft hinaus zu manövrieren. hinaus zu verdrängen. Da heißt es so schön, unsere Kinder, die sollen neutral erzogen werden. Ja, und? Das einzige Neutrale ist, dass man versucht zu verhindern, dass sie von Jesus hören. Und das ist in vielen, auch konfessionellen Kindergärten schon so, dass man nicht mehr über Weihnachten spricht, dass man den Kindern nicht mehr erzählt von Jesus. Was hat das mit Freiheit zu tun? Weil mit selbst entscheiden. Wenn niemand erzählt, kann auch niemand sich richtig entscheiden. Das sind Dinge, die müssen wir auch mal zulassen in unser Herzen. Und ich merke auch, ihr Lieben, wenn es geht um Gebet für die Verfolgten, da ist meistens keine große Freude dran. Man wendet sich wieder ganz schnell zu, was macht mein Bausparvertrag, kriege ich mein Häusle gebaut, wann kriege ich meine nächste Gehaltserhöhung, pipapo, bin ich gesund und so weiter und so fort. Bin ich gesegnet von Gott? Aber die Bibel sagt, ich weiß gar nicht, wo es steht, dass wir für die Verfolgten genauso beten sollen, als wären wir selbst. Als wären wir selbst verfolgt, aber vergessen sie immer. Ich habe einen Artikel gelesen von einer muslimischen Journalistin, die schon viele, viele Jahre in Deutschland lebt. Ich glaube, sie kommt aus Syrien. Und sie beginnt mit einem Zitat. Ich lese euch das einfach mal vor, weil mich das eigentlich auch erschüttert hat, weil das eine Muslimin sagt. Die Wiege der Christenheit wird bald frei von Christen sein, wenn die fatale Verdrängung der religiösen Minderheit aus der Region nicht gestoppt wird. Mit diesen erschreckenden Worten wies der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker zu Beginn der Woche auf die dramatische Lage der Christen im Nahen Osten hin. Früher habe man die christliche Bevölkerung massenhaft dazu gedrängt, zum Islam zu konvertieren. Heute zwingt man sie zur Auswanderung, erklärt er. Das stimmt, das kann man statistisch sehen. In Bethlehem leben nur noch ein paar Christen, zum Beispiel. Und im ganzen Nahen Osten, das wissen wir. Und eigentlich muss man auch die Türkei noch dazu nehmen, obwohl das ja nicht Nahe Osten ist. Aber das sehen wir vor unseren eigenen Augen, wie die Christen immer mehr fast ausgerottet sind. Einem Land, wo früher die Gemeinden waren, die Gemeinde Jesu. Und dann fügt sie dann selbst dazu, diese Frau, selbst wenn Flucht, Vertreibung oder Emigration alle Bevölkerungsgruppen in der Krisenregion Nahost betrifft, sollte es die Welt im Fall der Christen besonders schmerzen. Dieser Exodus aus Syrien, dem Irak, den Palästinensergebieten, Ägypten, hat zusätzlich zum Leid jedes einzelnen Menschen eine bittere kulturelle Komponente. Die Wurzel der größten Weltreligion trocknet mehr und mehr aus. Für gläubige Menschen, für die Staaten, der Region und die Weltgemeinschaft ist das eine moralische Bankrotterklärung. Es müsste im Interesse jeder Kultur- und geschichtsbewussten Menschen liegen, diese Entwicklung zu stoppen. Was wäre, wenn von der Wiege des Islams in Saudi-Arabien, Mekka und Medina nach und nach alle Musliminnen und Muslime vertrieben würden? Und das sagt eine Muslimin. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir leben einfach so vor uns hin, nehmen das so hin, Hauptsache wir haben Ruhe, Hauptsache uns geht's gut. Noch einmal, das ist nicht die Norm. Das ist nicht die Norm. Wisst ihr, für mich sind die wahren Helden Gottes nicht die Pastoren der Megakirchen, wo wir alle hin die Predigten holen und sagen, das ist alles so toll. Ich sage das jetzt ganz wertefrei. Das sind aber für mich nicht die Helden. Wenn man irgendwo kommt, wo Freiheit ist, wo du alles machen kannst, dann ist es, ich sag's mal ein bisschen böse, ziemlich einfach, auch eine große Kirche zu bauen. Ich schätze die Leute und ich profitiere auch davon, versteht mich nicht falsch. Aber wir legen unseren Fokus, was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gemacht? Oh, da ist es ganz toll und dort ist es toll und der hat dieses Buch geschrieben, das musst du unbedingt lesen, pipapo und so weiter. Aber das ändert mein geistliches Leben nicht, wenn es nicht Teil von mir wird. Und das ist eigentlich die Botschaft von Jesus und nicht die Botschaft eines großen Predigers. Versteht ihr mich? Ich wertschätze das und ich bewundere, was manche Leute auf die Beine kriegen. Aber mein christliches Leben kann nicht davon abhängig sein. Mein geistliches Leben muss in Christus und in seinem Wort drin liegen.
Das ist das Entscheidende. Und ich war auch schon in großen Gemeinden, deshalb sage ich, versteht mich nicht falsch. Aber weißt du, weil die tolle Gottesdienst haben, eine tolle Ein-Mann-Show, riesige Gebäude, jede Menge Spenden, das sagt über den geistlichen Zustand nichts aus. Das zeigt nur etwas. Auch euer Gebäude hier zeigt nichts über euren geistlichen Zustand. Es sagt nur, es ist ein Gebäude, wo ihr eure Gottesdienste habt. Alles andere hängt an der Beziehung zu Jesus. Und eigentlich an sonst gar nichts. Wisst ihr, die Bibel kennt nur Gotteskinder oder Verlorene. Eins von beiden. Und Jesus ist so weit gegangen, dass er, wenn die Leute sich von ihm abgewandt hat, ist er nicht hinterhergerannt, hat gesagt, Entschuldigung. Sondern hat gesagt, entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Entscheidet euch, wer der, was das Wichtige für euch ist. Und er hat zugelassen, dass Leute, die ihm eben noch zugejubelt haben, nachher tatsächlich gerufen haben, kreuzigt ihn. Weil es mehr geht als nur um Wohlfühlen. Weil es mehr geht dass alles gut läuft. Aber wenn die kleinste Krise kommt, dann, Herr, wo bist du? Herr, wo bist du? Und da zeigt sich doch, wem wir dienen. Die Bibel kennt nur Gotteskinder und Verlorene. Und was hätten wir davon, wenn Gott uns das schönste Leben auf der Erde schenkt, ohne Hoffnung auf die Ewigkeit? Weil alles, was irdisch ist, vergeht. Es wird vergehen. Aber das eine bleibt. Und jetzt komme ich zum zweiten. Es geht darum, aufzustehen. Aufzustehen. Zum Fall und zum Aufstehen, hat er gesagt, Zacharias. Zum Fall und zum Aufstehen. Wenn wir hinschauen, dann sagt die Bibel, und Paulus sagt das, die ganzen Apostel, Jesus sagt das, das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Das, was vor der Welt nicht groß dasteht, hat Gott erwählt. Das heißt, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Ich werde nie ein Buch schreiben. Und über mich wird nie ein Buch geschrieben werden. Und irgendwann wird mein Name sogar vergessen sein. Aber wisst ihr, ich bin Königskind. Und das bist du auch. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin da, ich weiß nicht, wie groß die Hand Gottes ist. Auf jeden Fall, mein Name ist drauf. Und eurer denke ich auch. Der ist drauf. Und er ruft mich bei meinem Namen, er kennt mich, obwohl ich irgendwann von sämtlichen Leuten vergessen sein werde. Wow. Und deshalb bleibe ich für immer bei ihm. Ich bin berufen zum Aufstehen und nicht zum Fall. Denn Gott will mich vom Fall zum Aufstehen holen. Vom Minus zum Plus, hat Reinhard Bonke immer so schön gesagt. Das war eins seiner Schlagworte. Vom Minus hoch zum Plus. Und das hat er vollbracht für mich. Und das, meine ich, steckt in diesem Wort. Er wird zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel sein. Es ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und dem müssen wir uns stellen, ihr Lieben. Deshalb habe ich das jetzt mal ein bisschen länger ausgeführt. Das müssen wir und das muss uns klar sein. Ich bin dankbar für jeden Tag, wo wir in Freiheit leben dürfen. Ich bin froh, in diesem Land zu leben. Aber wisst ihr, wenn ich sehe, wie schnell man in diesen Trott kommt, dass alles läuft, dann ist das so gefährlich, dass man das Irdische wichtiger nimmt als das Geistliche und die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ich glaube, da stecken wir alle drin in dieser Gefahr und sind vielleicht auch schon manchmal drin gefallen. Aber er ist gekommen, um uns aufstehen zu lassen. Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber, er spricht auch davor, hatte ich ja vorhin vorgelesen, dass er von dem Stein des Anstoßes spricht und so weiter, und dann spricht er die Gemeinde an. Ihr aber, Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein zum Eigentum Gottes erworbenes Volk, damit ihr die machtvollen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis heraus zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist die Botschaft Gottes zu mir und zu dir. Ein Zeugnis, dem widersprochen wird, aber ein Zeugnis der Gnade und der Herrlichkeit für viele, die glauben. Und auch das wird soweit sein, bis Jesus wiederkommt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Der Schwab sagt was Besonderes. Ihr seid ein königliches Priestertum. Der Priester dient. Er dient dem König. Und er dient den Menschen. Da gehören wir dazu. Eine heilige Nation. Wieder was ganz Besonderes. Ein spezielles Volk. Ein zum Eigentum Gottes erworbenes Volk. Das ist das, wie, so denkt Gott über mich. Und so redet er auch über seine Gemeinde, über uns. Bei allen Schwächen, die wir haben. Aber das ist sein Denken. Und so handelt er auch in meinem Leben. Und immer wenn Finsternis kommen will, hilft er mir wieder raus. Auch wenn ich zu Fall komme. Er holt mich wieder, wenn ich möchte. Das ist immer die Voraussetzung. Er holt mich wieder raus. Und dann sagt der Petrus, damit ihr, das hat Gott gemacht an euch, damit ihr die machtvollen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht berufen hat. Damit ihr diese großartigen Taten Gottes verkündigt, also Zeuge seid dieser wunderbaren Botschaft. Das sagt Petrus und Johannes, als man sie vor den Hohen Rat stellt. Wir sind Zeugen davon. Wir erzählen nur das, was wir selbst erlebt haben. Und das fährt er hier fort und sagt, erzähl das weiter. Die Menschen brauchen es. Es sollen noch viele aufstehen. Es sollen noch viele aufstehen. Die Gemeinde Jesu ist tatsächlich die Hoffnung für diese Welt. Sie ist Licht und sie ist Salz für diese Welt. Und sie ist die einzige, die Gottes Reich verkündigen kann, weil sie Jesus in ihrem Herzen hat. Das ist unser Auftrag. Sie verkündigt den Retter der Welt, den Retter, der sie vom Fall erlöst hat und auf diesen Felsen gestellt hat. Und dann ist dieser Stein nicht mehr ein Stein des Anstoßes, sondern ein Stein der Rettung, der Gnade Gottes, auf dem wir gegründet sein dürfen. Und diese machtvollen Taten Gottes dürfen wir verkündigen, der uns aus der Finsternis heraus zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und ich sage euch, ich habe das am Sonntag meiner Gemeinde in Pfullingen erzählt. Ich habe gesagt, Leute, wie wäre es, wenn wir als Gemeinde mal das Jahr des Aufstehens ausrufen, als Gemeinde. Ein Jahr, wo Menschen aufstehen, wo Menschen wieder errettet werden, dass die Leute, die um uns herum verloren gehen, Jesus kennenlernen. Durch unser Leben, einfach, dass wir durch unser Leben verkündigen, durch die Taten und mit Worten, beides gehört zusammen. Aber ein Jahr des Aufstehens, das wär doch mal cool, he? Und dann am Ende des Jahres zählen, wie viele sind aufgestanden, und sagen, es sind ja mehr, als wir gedacht haben. Und nicht immer sind weniger, als wir gehofft haben. Jeder Mensch soll diese Gnade erfahren. Jeder Mensch. Angefangen in unseren Familien, in unserer Verwandtschaft, Freundeskreis, Umfeld der Gemeinde, wo auch immer. Dass wir die großen Taten Gottes verkündigen. Und ich glaube, da sollten wir unseren Schwerpunkt drauf hinlegen, auf die Beziehung zum Herrn. Nicht mehr so sehr auf unser Wohlergehen, sondern auf die Beziehung zu unserem Herrn. Und da, wo er mir was zeigt, wo Dunkelheit ist, Geschwister, dann schieben wir das nicht auf die Seite, sondern wir bringen es ans Licht, damit der Herr Jesus Wunden heilen kann, Verletzungen, uns von Sünden freisetzen kann, damit wir unseren eigentlichen Auftrag leben, zu dem er uns berufen hat, damit er seine wundervollen Taten verkündigt, der euch aus der Finsternis heraus zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Du und ich, wir sind die Hoffnung für diese Welt. Das Niedrige, das, was nichts ist vor der Welt, das hat er erwählt, diese großartige herrliche, ja, Retterliebe Gottes weiterzugeben an die Menschen. Das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen, dass wir dann erzählen, was er Großes getan hat, an uns und auch durch uns. Nicht damit wir einen großen Namen haben, ich habe es vorhin versucht zu sagen, sondern dass sein Name geehrt wird. Amen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, dass wir zu diesem wunderbaren, ja, Haus Gottes gehören dürfen. Herr, und keiner von uns kann sagen, ich habe es verdient, dass du mich errettet hast, sondern wir mussten alle sagen, Herr, errette mich, ich gehe verloren. Und du bist gekommen ohne Bedingungen und hast es getan. Hast uns herausgezogen aus dem Sumpf der Sünde und hast uns auf den Felsen gestellt. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir wollen beten, dass nicht das Fallen weitergeht und wir zuschauen und sagen, Leute sind selber schuld, sondern wir wollen mithelfen, dass Leute aufstehen können. Wir wollen ihnen aufhelfen, in deine Gegenwart, ihnen aufhelfen und sie in deine Gegenwart führen. Der Retter ist immer noch da. Und der Retter hat dieselbe Kraft. Nicht der, der tobt und schreit in dieser Welt, sondern du, das Lamm Gottes. Dir wollen wir alle Ehre geben. Und ich möchte mein Leben dir weihen, Herr. Ich möchte sagen, es soll dir gehören. Für Zeit und Ewigkeit, heute und morgen. Und du hast versprochen, dass es so sein wird. Alle Tage bist du bei uns. Bis ans Ende dieser Weltzeit. Du bist auch bei den Geschwistern, von denen wir vorhin gehört haben, die nicht in einem Gottesdiensthaus sitzen können, sondern in Gefängniszellen sitzen, die arm und nackt und bloß sind, rein äußerlich, aber so reich in dir, Herr. Und wir danken dir dafür und wollen dir jeden Tag preisen, wo wir noch die Freiheit haben, deine Liebe weiterzugeben, den Menschen um uns herum. Und gebrauche uns, gebrauche mich, gebrauche meine Geschwister zur Ehre deines Namens. Amen.